Ja, hallo und herzlich willkommen an jeden Podcast-Zuhörer, jede Podcast-Zuhörerin und auch an jeden anderen, der sich das auf YouTube ansieht oder vielleicht sogar heute Abend noch live. Ich heiße auch ganz herzlich willkommen den lieben Adrian. Hi, Adrian. Hallo, hörst du mich?
Hi zusammen und hi Simon natürlich.
Yes. Ja,
Ich höre dich, hörst du mich?
ich höre dich, ja, genau. Genau. Wir hatten vor 2 Wochen auf unserem Insta-Kanal einen Beitrag zur historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu hochgeladen. Und unser lieber Freund, der Atheist, Humanist, Skeptiker, Adrian, aka der Adrian Reason, hat natürlich, wie zu erwarten war, das nicht stehen lassen können, und hatte einen freundlichen Kommentar drunter geschrieben. Und ich hatte schon eine Antwort formuliert, aber dachte mir dann, warum eigentlich nicht gleich ein Stream-Format draus machen, wo wir über genau die Argumente auch sprechen, die Ihnen da so, ja, umtreiben oder die Einwände, die er da angeführt hat und dann mal zusammen ins Gespräch kommen. Genau, und so kam es zu der Idee, jetzt heute mal in so ein Dialogformat zu gehen. Wir werden heute Abend keine Debatte führen, aber ja, miteinander über die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu sprechen. Ja, wir wollen aber, bevor wir da gleich reingehen, noch kurz vielleicht dich bitten, oder ich will dich bitten, Adrian, stell dich doch kurz vor, sag ein bisschen was zu dir, zu deiner Arbeit. Wir hatten dich ja schon ein paar Mal bei uns auf dem Kanal in verschiedenen Dialogformaten, sowohl mit dem Dave als auch mit mir. Aber ja, wer bist du? Was machst du? Warum bist du atheistischer Aktivist? Wenn man das so sagen könnte. Nein, wir verstehen uns deswegen der ein oder andere Scherz. Aber ja, erzähl ein bisschen was zu dir. Wen haben wir da heute vor uns?
Ja, hi, Leute, die mich nicht kennen. Ich bin der Adrian. Ich bin, wie der Simon eigentlich gerade schon ganz gut vorgestellt hat, Atheist, Skeptiker. Ich bin bei der Giordano-Bruno-Stiftung aktiv, auch bei der GWUP bin ich Mitglied. Also ich mache quasi immer so einen, ja, so einen skeptischen Rundumschlag, wenn man so möchte. Und ja, ich interessiere mich im Endeffekt sehr schon für Religion und Theologie, wobei ich tatsächlich jetzt für meinen atheistischen Aktivismus sagen muss, dass ich da mittlerweile eigentlich ein bisschen anders bin. Die Frage ist für mich nicht wichtig, gibt es einen Gott, sondern die Frage ist für mich eher, wie schaffen wir es als Gesellschaft zusammen zu funktionieren? Das ist zumindest aus meiner Warte natürlich die wichtigere Frage. Ich glaube, das ist bei dir, Simon, vielleicht auch noch mal ein bisschen anders natürlich. Aber ich finde es auch schön, dass wir uns immer so gut unterhalten können. Ja, ich mache Content auf Instagram, auf YouTube tatsächlich nicht ganz so viel. Das ist auch schon ewig her, dass ich das gemacht habe. Ansonsten habe ich natürlich auch noch einen Podcast, wo ich sowohl theologische Gäste habe. Da war der Dave zum Beispiel letztens auch bei mir zu Gast. Kann man sich gerne mal anhören. War auch eine sehr schöne Folge. Wir haben über ähnliche Themen tatsächlich sogar gesprochen. Und ja, jetzt heute freue ich mich auf jeden Fall hier zu sein und finde es auch besser hier tatsächlich als in den Kommentaren, wie du schon gut erkannt hast, weil es hat sich auch direkt jemand dazu gesellt, mit dem wir beide, glaube ich, schon mal ein bisschen Kontakt hatten, wo ich mir dachte, es muss nicht immer sein, dass einer komische Zwischenrufe dazwischen bringt, würde ich mal so behaupten.
Ja, ich muss sagen, diese Kommentare auf Instagram, die oder auch auf YouTube hier, die reizen mich schon immer wieder auch, da total in die Diskussion einzusteigen. Aber es ist mir dann auch einfach oft meine Zeit zu schade, jetzt mir da ewig einen abzutippen, während man, also wenn man dieselben Inhalte dann, wie jetzt hier heute Abend, wird es sogar erfolgreich schaffen, dann einfach gleich in Form von Content nutzbar machen kann. Also ich denke mir immer wieder, also weiß nicht, wie du das so hältst bei dir auf dem Kanal. Ich merke, du bist schon viel am Austausch, im Austausch mit den Leuten, die bei dir auch kritische Kommentare hinterlassen. Aber was wären denn da so für dich deine zeitlichen Boundaries? Ich meine, du bist auch noch Papa, Ehemann, arbeitest Vollzeit, also wie hältst du
Es
es denn
kommt
so mit Diskussionen in der Kommentarspalte?
Ich glaube, es kommt echt ganz drauf an, wo ich halt auch gerade bin. Ne? Bin ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit und sitze im Zug, dann ist es für mich manchmal auch einfach ein netter Zeitvertreib, einfach um da mal zu gucken, dass man da so ein bisschen im Austausch einfach steht. Oder wenn ich auf der Arbeit jetzt beispielsweise bin, da ist nicht immer so viel zu tun. Das heißt, zwischendurch auch mal so Kommentare beantworten, fällt mir dann trotz Vollzeitjob dann natürlich ein bisschen leichter. Wenn es jetzt aber irgendwie gerade natürlich zur Family-Zeit ist, versuche ich das eigentlich immer so ein bisschen kleiner zu halten natürlich. Sonst kriege ich auch ein paar böse Blicke von meiner Frau, weil ich sag mal so, das ist nicht so wichtig wie meine Familie natürlich. Deswegen, ich gucke da, wo es manchmal so reinpasst und ich gehe aber auch nicht auf jeden Kommentar ein. Also manchmal ist es so, dass ich denke, nee, komm, das ist halt auch die Zeit nicht wert. Aber ich finde, man erkennt auch manchmal schon an der Art und Weise, wie Leute schreiben, ob das jetzt gerade konstruktiv ist, ob das überhaupt was bringt oder ob die Person jetzt einfach nur ein bisschen trollen will.
Ja, genau. Trolle kennen wir alle. Ich muss sagen, ich feiere deine Kommentare dahingehend, dass sie immer auch eine echte Sachkritik enthalten. Also du jetzt nicht einfach nur sagst, nee, bin ich dagegen oder macht gar keinen Sinn, sondern du dann auch begründet darlegen möchtest, warum du das anders siehst oder auch an manchen Stellen zustimmst. Also deswegen schätze ich da den Austausch mit dir auch immer, weil das nicht so ein tribalistisches Mindset ist, was da so rüberkommt. Und deswegen habe ich gedacht, oder haben wir beide gedacht, wollen wir heute auch einfach mal so einen Dialog haben. Das funktioniert bei uns, ja, erfahrungsgemäß, weil wir uns in einer, ja, denke ich doch, wohlwollenden Weise begegnen wollen und jetzt nicht, wenn dann einer mal eine Gedächtnislücke hat oder jetzt nicht aus dem Stegreif was zu einem Punkt sagen kann, dann in so einer Haltung agieren wollen, à la, ha, da hast du jetzt nichts zu sagen gehabt. Habe ich dich in die Ecke gedrängt. Also wir haben jetzt beide keine Präsentationen, die wir heute zeigen, sondern haben für uns einfach ein paar Notizen mal gemacht und wollen gleich die ersten 3, 4, 5 Minuten jeweils nutzen, um so unsere Grundidee, unsere Grundüberzeugung bezüglich der Auferstehung Jesu weiterzugeben und dann einfach darüber ins Gespräch zu kommen. In dem Sinne, Adrian, bin ich ja bin mal gespannt, wie viele Live-Zuschauer da noch reinkommen. Wir haben uns ja mit dem Sonntagabend bei so einem Bombenwetter so mit die schlechteste Sendezeit ausgesucht, aber ja, ich denke, für alle, die sich im Nachhinein anhören oder anschauen, wird das gut. Wenn jetzt die Leute, die gerade sich in diesem Livestream befinden, Rückfragen haben, dann wollen wir auch darauf eingehen. Also schreibt sie einfach dann rein in die Kommentarspalte und wir wollen dann drauf eingehen. Alright, da ich die affirmative Position habe, also da ich ja glaube, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, macht es Sinn, dass ich anfange. Und genau, ich werde jetzt einfach mal so kurz meine Grundlinie darlegen, wie ich sie auch vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon in der Debatte mit Dr. Thomas Breuer angeführt habe. Da findet man auf unserem YouTube-Kanal auch das vorvorletzte Video, wo ich mit einem PH-Dozenten aus Ludwigsburg und auch Worthaus-Referenten eine Debatte hatte zur Historizität der Auferstehung Jesu. Das war dahingehend anders, weil er eben kein Atheist war und wir aber ja darum dann auch auf manche Punkte ein bisschen anders geblickt haben, aber meine Grundlinie wäre dieselbe. Also ich möchte einfach mal den Case folgendermaßen machen. Wenn der erste Satz der Bibel stimmt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, dann ist auch jedes weitere Wunder möglich. Wenn das stimmt, dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat, dann ist es an sich überhaupt gar kein Problem, dass ein Toter auferstehen kann und dass ja andere Dinge, von denen die Bibel berichtet, auch passiert sein können. Dass Jungfrauen schwanger wurden, dass Lahme gehend wurden, dass sich ein Meer gespalten hat und anderes. So, wenn das stimmt, dann ist es, ja, dann ist es an sich überhaupt gar keine Frage, ob es grundsätzlich möglich ist. Die Frage ist, lasse ich das in meinem Kopf als eine Denkmöglichkeit zu? Und mir ist klar, dass man jetzt nicht mit geschichtswissenschaftlichen Methoden beweisen kann, dass Jesus von Nazareth, von den Toten auferstanden ist. Aber man kann sich die Indizien und Fakten rund um sein Leben und Sterben anschauen. Und wenn man mit einer grundoffenen Haltung herangeht, glaube ich, ist die beste Erklärung für die verschiedenen Fakten rund um sein Leben und Sterben, dass er von den Toten auferstanden ist. Wenn wir uns nicht von naturalistischen Grundannahmen leiten lassen, die unseren Blick da an manchen Stellen auch verfärben und deswegen von vornherein kategorisch ist, ausschließen, dass Jesus auferstanden sein könnte, glaube ich, ist die beste Erklärung für verschiedene Punkte, die allgemeinhin als etabliert oder zumindest wie jetzt das leere Grab ziemlich sicher gelten, ist die beste Erklärung dafür meiner Meinung nach, dass Jesus auferstanden ist. Was sind diese Punkte, die allgemeinhin als anerkannt gelten? Das eine ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, also durch Kreuzigung starb. Das ist jetzt erstmal nichts so besonders Spektakuläres. Alle möglichen Menschen starben durch Kreuzigung, aber immerhin gibt es 1,8 Milliarden Muslime, die das nicht so sehen. Deswegen erwähne ich es der Vollständigkeit halber. Aber das gilt allgemeinen unter Historikern als gesichert. Was mehrheitlich von Neutestamentlern vertreten wird, aber jetzt nicht als einen in Anführungsstrichen Fakt gelten kann, ist, dass sein Grab am Ostermorgen leer vorgefunden wurde. Aber es gibt eine große Zahl von sowohl kritischen als auch eher konservativen Neutestamentlern, die diese Überzeugung vertreten. Ich habe jetzt gerade einen wichtigen Punkt übersprungen. Jesus wurde begraben in Jerusalem. Das ist auch einer der Sachen, die allgemeinhin als anerkannt gelten. Und damit eben ist die, ja, damit eben ist ein, ist, ist ein wichtiger Fakt gegeben, nämlich dass an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde, die Jünger und die ersten Christen losgezogen sind, um den Auferstandenen zu predigen und das tun konnten, weil das Grab ganz offensichtlich tatsächlich leer war. Und sie konnten herumgehen und erzählen, dass ihnen der Auferstandene Jesus begegnet ist, ohne dass ihnen von der, sag mal, jüdischen Gegnerschaft entgegengehalten werden konnte, dass das Mumpitz ist, weil der Leichnam da immer noch im Grab liegt oder die sich einfach am Grab geirrt haben oder der in einem Massengrab verscharrt worden wäre oder ähnliches. Ja, denn das wäre der nächste allgemeinhin anerkannte Punkt, nämlich dass eine Gruppe von Menschen zur Überzeugung gekommen ist, dass Jesus ihnen erschienen ist. So, was nicht als Fakt gilt, ist, dass Jesus ihnen tatsächlich erschienen ist, aber was man historisch tatsächlich ganz gut darlegen kann, ist, eine Gruppe von Menschen kam zu der Überzeugung, dass er es ist. Und jetzt würde ich anhand von dem, was wir wissen über das Auferstehungsverständnis, was Juden im ersten Jahrhundert hatten, sagen, dass es nicht wahrscheinlich erscheint, dass sie sich in ein bestehendes Konzept hineingesteigert haben von einer Einzelauferstehung des Messias, es also ihrem Denken völlig fremd war, Jesus als den Christus, als den Auferstandenen zu predigen. Und es damit nichts war, wo sie sich reingesteigert haben, es aber auch nichts war, was sie erfunden haben, um ja, sich selber zu bereichern an dieser Botschaft, die sie dann fortan gepredigt haben. Für Sex, Geld und Macht konnten sie das nicht machen, denn wir wissen in vielen Fällen gesichert, dass sie, oder zumindest sehr sicher, sehr wahrscheinlich, dass sie den Märtyrertod gestorben sind. In anderen ist es einigermaßen wahrscheinlich, in anderen Fällen und bei allen, aber bei allen Jüngern, die das vertreten haben, können wir sagen, sie wären zumindest dafür bereit gewesen. Menschen sterben für Lügen, aber keiner stirbt für seine eigene Lüge, von der er weiß, dass er sie selbst in die Welt gesetzt hat. Und darum, glaube ich, ist für diese Punkte, Jesus wurde gekreuzigt, Jesus wurde begraben in Jerusalem, sein Grab wurde leer vorgefunden und die ersten Christen, die Jünger und eine Gruppe von anderen Leuten, die rumgegangen sind und erzählt haben, dass sie Erscheinungen vom Auferstandenen hatten. Diese Punkte lassen sich meiner Meinung nach am besten damit erklären, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Okay, es waren jetzt 6 Minuten. Das wäre mal meine Grundthese. Und jetzt, lieber Adrian, genau, teil du gerne mal deine Grundthese und dann kommen wir über unsere Überzeugungen ins Gespräch.
Du bist auf jeden Fall schon direkt sehr hart reingestiegen, muss man sagen. Gute Basis gesetzt, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es verschieden. Also ich muss da einmal natürlich direkt vorwegnehmen, dass, also ich bin Atheist, aber nicht, weil ich partout nicht glauben will, sondern weil ich in meinem Leben halt einfach viele Fragen gestellt habe und bisher keine überzeugenden Antworten, zumindest subjektiv, bekommen habe, die mich zu führen würden. Aber ich möchte auch betonen, das, was wir heute halt diskutieren, gibt es ja einmal die Menschen, die glauben, einmal die Menschen, die zweifeln. Ich möchte ja auch niemandem seinen Glauben nehmen. Ne? Ich möchte auch aufzeigen, warum Menschen wie ich, also Atheisten oder Agnostiker, bei der Auferstehung beispielsweise auch skeptisch bleiben. Mir geht es vor allen Dingen nicht darum, Simon hier irgendwie zu widerlegen. Es geht auch nicht darum, irgendwie einen Punkt zu machen, aber das haben wir eigentlich auch gerade schon angedeutet, ne? Sondern einfach auch vielleicht so ein bisschen Verständnis so für meine Argumentation. Ich stelle zum Beispiel nämlich nicht in Frage, dass es eine historische Figur namens Jesus gegeben hat, wie viele andere Atheisten. Habe ich früher tatsächlich selber auch mal so gedacht, aber wie hier gerade schon angeführt wurde, wenn man sich ein bisschen mit Historikern beschäftigt, dann sieht man auch, dass die ziemlich einig sind und dass es sehr wahrscheinlich diese Person gegeben hat. Ich halte es definitiv für sehr gut möglich, dass dieser jüdische Wanderprediger mit dem Namen Jeschua ben Josef, wäre glaube ich der Fachname für ihn, im ersten Jahrhundert gelebt hat. Und mir ist es wichtig, der hat gelebt. Ne? Das sagt aber nichts für mich über die Wunder aus, die ihm später zugeschrieben wurden. Das heißt, ich würde mich hier tatsächlich eher nur am Evangelium, wenn überhaupt, orientieren. Und gehe jetzt nicht direkt vom Anfang direkt aus, auch wenn das Argument erstmal gar nicht mal so schlecht klang. Aber um das mal anders auszuführen, Alexander der Große war beispielsweise auch eine reale Person und wir glauben trotzdem heute nicht, dass er durch göttliches Eingreifen den gordischen Knoten zerschlagen hat oder viele der Wunder, die ihm zugeschrieben werden, halten wir dann doch eher für einen Raum der Legenden. Dennoch sind wir die meisten, glaube ich, ziemlich einig, dass er existiert hat. Und ich finde, wir können die historische Existenz einer Figur akzeptieren und trotzdem bezweifeln, dass sie übernatürliche Dinge getan hat. Das gibt es tatsächlich auch mehrfach innerhalb der Geschichte. Und der Punkt ist für mich, die Auferstehung ist keine kleine Fußnote in der Geschichte, sondern es wäre ein gewaltiger Bruch mit allem, was wir aus der Naturwissenschaft, Medizin und Lebenserfahrung kennen. Und wer nach 3 Tagen wieder lebendig wird, das wäre schon etwas, was mehr Aufsehen erregt als der Wanderprediger selbst. Sage ich jetzt mal, hat er ja auch in einem gewissen Sinne. Aber mir fehlen im Endeffekt dahingehend da wiederum doch die außerbiblischen Belege dafür. Und wir haben keine Augenzeugenberichte im modernen Sinne, keine unabhängigen Bestätigungen, keine physikalischen Spuren. Was wir da haben, sind halt die Glaubensdokumente und das ist auch völlig legitim, wenn man glaubt. Aber wenn es für mich persönlich um die Wahrheit im objektiven historischen Sinn geht, dann müssen wir dahingehend wieder kritischer hinterfragen. Ich denke, ja, schön, dass wir da heute genau hinsehen. Und ja, dann müssen wir mal schauen, warum wir glauben, was wir glauben. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wohin uns die Reise heute führt. Ich glaube, du bist auf Mute.
Ja, ich bin auch auf Mute. Also ich jetzt, ich hatte eh schon ein bisschen länger jetzt gemacht als du, aber was eigentlich auch noch gefehlt hätte vielleicht in meinem Part, wäre, warum es überhaupt eine relevante Frage ist, ob Jesus von den Toten auferstanden ist. Das könnte man sich auch mal fragen. Warum finden Christen das so wichtig? Warum diskutieren die darüber? Es gibt ja verschiedene Wunder, die Menschen auch in der Bibel erlebt haben. Was ist denn jetzt an diesem Wunder so besonders? Die christliche Perspektive darauf ist, dass die Auferstehung Jesu neben verschiedenen anderen Gründen deswegen bedeutsam ist, weil sie Jesus als den ausweist, der er behauptet zu sein. Also verschiedene Leute haben ja alle möglichen Dinge über sich behauptet, aber Jesus hat das, was er über sich selbst behauptet hat, damit glaubhaft gemacht, indem er von den Toten auferstanden ist. Und deswegen finde ich, ist das eine... ja, nicht nur ein bedeutsames historisches Ereignis, sondern hängt mit der Frage zusammen, sollte man an diesen Jesus glauben oder nicht? Also wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann sollte Adrian Christ werden. Dann sollten Menschen generell sich dazu entschließen, diesem Jesus nachzufolgen. Und deswegen finde ich das eine so bedeutsame Frage. Ja, genau. Also vielleicht da mal rückgefragt. Du hast jetzt angesprochen, dass dir die dass du außerbiblische Belege wichtig fändest, um das als historisch glaubwürdig
bei der an und für sich Existenz von ihm allgemein haben wir die auch. Ne? Also ich glaube, da sind sich die meisten Leute einig. Da gibt es tatsächlich welche, die das auch erwähnt haben. Also da müssen wir nicht wie viele andere drüber streiten und dann irgendwelche verschwurbelten Fälschungsfantasien reinlaufen. Deswegen bin ich dahingehend, was die Existenz angeht, aber das habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Ich glaube, das haben wir sogar im Vorfeld schon mal geschrieben. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Ich habe wirklich den reinen Fokus, wenn überhaupt, auf den getanen Wundern, wozu natürlich auch die Auferstehung beispielsweise dazu zählt.
Gut, ich sag mal, der Punkt ist ja, wenn wir jetzt, aber würdest du dann sagen, so rumgefragt, dass jetzt vorher die biblischen Berichte als Glaubensdokumente bezeichnet und dass es dir da an außerbiblischen Quellen fehlt, die jetzt über das hinausgehen, was Glaubensdokumente der Christen betrifft. Aber wie würdest du das dann bei anderen historischen Ereignissen einordnen, wo wir ja auch nur Glaubensdokumente haben? Also wenn wir jetzt die Geschichte der Perser, der Babylonier, der Ägypter rekonstruieren wollen, dann haben wir ja diese Texte, die wir aus der Zeit haben, auch jetzt nicht dein oder mein Weltbild geteilt. Also ganz sicher haben sie da jetzt nicht methodisch atheistisch gearbeitet, sondern haben in den Texten, in denen sie über historische Ereignisse berichten, die man heute als gesichert ansieht, trotzdem eben auch von allen möglichen anderen Dingen ringsrum noch geschrieben, die jetzt vielleicht für dich und mich Legenden wären. Also wenn man jetzt sagt, also ein Glaubensdokument gilt nicht, dann würde das ja auch ganz viele andere historische Ereignisse aus der Antike damit eigentlich aus dem Raum des Untersuchbaren rausnehmen.
Ich würde sagen, da kommt es ziemlich auch drauf an, wie die Historiker das Ganze dann einordnen. Also wenn du jetzt natürlich ein Dokument hast, dann wird es ja meistens auch analysiert, inwiefern wir das zum Beispiel als faktisch annehmen können. Also ich kenne jetzt zum Beispiel keinen Historiker, der beispielsweise den, wie hieß er noch, der damals mit den Spartanern im Clinch war, du hast nämlich gerade Perser gesagt, deswegen komme ich da gerade direkt drauf. Aber ich sage jetzt mal, so wie er beispielsweise im Film auch dargestellt wird, so würden die Historiker den ja auch nicht sehen. Und ich würde schon sagen, dass wir natürlich bei Geschichtsschreibern, die jetzt beispielsweise am Hofe von jemandem die Geschichte für die Könige dann geschrieben hat oder ähnliches, dass die natürlich gerne auch mal das Ganze ein bisschen hochgepusht haben. Aber dem im Widerspruch stehen ja dann meistens auch nochmal zum Beispiel historische Dokumente dann von der anderen Seite und solche werden dann ja auch meistens miteinander verglichen. Jetzt würde ich hier zum Beispiel anführen, wir haben die vier Evangelien, ne, die natürlich aus einem bestimmten Zweck oder aus einer bestimmten Motivation im Endeffekt auch geschrieben wurden. Und mit Motivation meine ich hier jetzt nicht Leute an der Nase herumführen, das ist nicht mein Argument. Aber da fehlt dann beispielsweise wieder das von drumherum, die beispielsweise dann auch Dinge davon bestätigen würden.
Gut, also es ist jetzt nicht immer so, dass man bei anderen antiken Texten dann von der Gegenseite sozusagen nochmal Texte hatte, um da den, um da eben das miteinander vergleichen und dann zu einem Schluss kommen zu können. Wir hatten mal eine Folge mit dem Dr. Benjamin Kilchhör über die Historizität von König David und König Salomo. Und da hatten wir es zum Beispiel von verschiedenen Ereignissen, die bei den Ägyptern passiert sind, von denen wir aus bei den kanaanitischen Nachbarvölkern oder babylonischen Nachbarvölkern keine Quellen haben. Nee, andersrum war es der Fall. Also Ereignisse, wo auf jeden Fall nur eine Seite berichtet. So, wenn das jetzt der Maßstab wäre, dann könnten wir über viele andere Sachen auch nichts sagen und die trotzdem als historisch gesichert gelten. So, mein Punkt wäre, ich teile ja auch nicht das Weltbild der Ägypter und ich teile ja auch nicht das Weltbild der Babylonier. Und ich glaube, sicherlich waren da jetzt die Hofschreiber an vielen Stellen biased, wenn sie über Ereignisse berichtet haben. Aber trotzdem gehen ja Historiker daran und sagen, es gibt trotz all dem einen historischen Kern, der feststeht, unabhängig von anderen Mythen und Übertreibungen und Ausschmückungen, die in dem Text trotzdem enthalten sind. Und wenn wir jetzt über die Auferstehung Jesu sprechen und ich da dann die Evangelien und die neutestamentlichen Dokumente anführe, dann behandle ich sie in dem Moment nicht als göttlich inspirierte Glaubensdokumente, als die sie in meinen Augen auch sind, sondern will mit ihnen umgehen, so wie mit jedem anderen historischen Text auch. Und wenn wir bei anderen historischen Texten sagen würden, trotz Ausschmückungen, trotz Legenden und Mythen, die da drin enthalten sind, gibt es historische Kernaussagen, die als gesichert gelten, so können wir das auch, würde ich sagen, eben bei den Evangelien und den neutestamentlichen Texten sagen. Also sprich, du musst jetzt, also für den Case, den ich jetzt hier präsentiere für die Auferstehung Jesu, muss man gar nicht glauben, dass die Bibel beispielsweise widerspruchsfrei ist oder dass jedes einzelne Ereignis, das in den Evangelien berichtet wird, auch so passiert ist. Aber der historische Kern, der gemeinhin als gesichert gilt, seine Kreuzigung, sein Begräbnis, das leere Grab, die Erscheinungen des Auferstandenen oder Menschen, die umhergegangen sind und das berichtet haben, das ist der historische Kern, der von verschiedensten Leuten geteilt wird. Und die Frage ist jetzt, wie interpretieren wir diesen?
Warum nimmst du genau das als historischen Kern, würde mich interessieren. Weil ich meine, also was du jetzt gerade gesagt hast, ne, ist nachvollziehbar, definitiv. Aber wenn ich jetzt andere Dokumente nehmen würde, wo du schon sagst, es gibt ja einen historischen Kern und dann gab es noch Ausschmückung und so weiter. Aber jetzt müssen wir uns ja erstmal darauf einigen, warum nehmen wir das jetzt als historischen Kern und sehen das nicht als die Ausschmückung. Weil ich habe ja zum Beispiel gerade auch schon gesagt, Existenz per se, gar kein Problem für mich. Dass er Wanderprediger war, dass er auch ein paar coole Dinge gesagt hat, alles easy. Das würde ich zum Beispiel sehen als, das ist für mich der historische Kern. So, und wenn ich jetzt von da aus dann weitergehe, ist dann beispielsweise die Auferstehung wiederum für mich irgendwo natürlich dann wieder die Ausschmückung, ne, wo ich dann sage so, müsste ich jetzt mal gucken. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber also mein Punkt war nicht, dass die Auferstehung der historische Kern ist, sondern Historiker und Neutestamentler verschiedenster Couleur, ob jetzt traditionelle Christen oder eher liberale oder vielleicht sogar agnostisch, atheistische, die sind diejenigen, die diese Urteile treffen, dass der historische Kern diese Punkte umfasst. Also das leere Grab hat jetzt nicht konsensmäßig diese Stellung, aber wird zumindest auch von vielen mit angeführt und ich glaube, es gibt gute Argumente dafür. Das ist ja nicht was, wo ich jetzt festlege und sage, das ist jetzt für mich der historische Kern, sondern ich führe einfach an, Neutestamentler und Historiker sagen, bei all den verschiedenen Dingen, die da vielleicht doch als an Legenden und Mythen und Übertreibungen und Ausschmückungen in den neutestamentlichen Texten sind, diese Dinge, die können ziemlich gut als gesichert gelten. Und dann komme ich jetzt hin als Christ und sage, hey, ich glaube auch noch um die anderen Dinge, die in den Evangelien und im Neuen Testament drinstehen, die glaube ich auch noch. Aber für meinen Case reicht es an der Stelle aus, einfach mich auf diese Punkte zu berufen und zu sagen, ich glaube, die beste Erklärung für diese vier Punkte ist tatsächlich, dass Jesus auferstanden ist. Denn die verschiedenen Einwände, die man da jetzt vorbringen kann, die betreffen dann vielleicht einzelne Punkte, sagen, ja gut, könnte ja auch sein, dass er in ein Massengrab verscharrt worden ist, oder die betreffen dann vielleicht die Erscheinungen und sagen, gut, das können die sich auch nur ausgedacht haben, aber ich beziehe mich darauf zu sagen, dass diese Punkte in der Kombi oder im zusammengenommen als einen Kern gelten und eine Hypothese, dass die beste Erklärung liefern können müsste für alle diese vier als gesichert geltenden Punkte. Deswegen wäre jetzt die Frage, was wäre eine bessere Erklärung für das leere Grab, für die Erscheinungen und dafür, dass die Jünger von Jerusalem aus die Auferstehungsbotschaft predigen konnten, als die, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist.
Also was ich zum Beispiel auch unter anderem schwierig finde, ist gerade bei den vier Evangelien einmal die Erscheinungszeit, also die Reihenfolge. Da gibt's ja dann auch nochmal Widersprüche ab dem leeren Grab, so in meinen Augen. Ich glaube, das erste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das Markus oder Matthäus? Es war auf jeden Fall einer mit M. Wenn mich nicht alles täuscht. Markus. Genau, der endet, glaube ich, einfach nur mit dem Cliffhanger. Grab ist leer. So, und auf dem bauen ja auch die anderen auf, die quasi erst danach quasi rausgekommen sind, wenn man das jetzt so nennen möchte. Und da wäre dann für mich zum Beispiel, da ist dann die Frage, woran machen wir fest, dass das nicht auch ein bisschen dazu beschönigt wurde? Weil das leere Grab, ja, wir können jetzt natürlich erstmal davon ausgehen, okay, es ist leer, warum ist es leer? So, da haben wir aber, glaube ich, noch keine Erscheinung von ihm gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sind dann so Punkte, wo dann halt natürlich auch Historiker beispielsweise, glaube ich, ein bisschen so sind, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier einfach nur theologisch was aufgebaut wurde und dazu kam. Weil hier haben wir ja zum Beispiel dann auch nochmal die Unterschiede, wie das Grab aufgefunden wird. Na, also es ist ja, wird ja auch nicht in jedem Evangelium gleich aufgefunden. Und da muss ich dann sagen, da sind die Widersprüche teilweise dann doch schon mal so groß, dass ich dann auch schon denke, ja, es ist irgendwie ein bisschen sehr weit auseinander, dafür, dass sie eigentlich aufeinander aufbauen sollten.
Gut, also ich sag mal, Widersprüche, also ich fände es viel seltsamer, wenn die Stories viermal genau dasselbe glatt erzählen würden, weil das würde eher darauf hindeuten, dass sich da Leute abgesprochen haben, auf dieselbe Geschichte geeinigt haben und die dann jetzt überall weitergeben. Also gerade, dass es Widersprüche gibt, wenn es sie gibt, würde ja eher, also dass es zumindest sich nicht so glatt liest und man sich fragen muss, wie lässt sich das harmonisieren, deutet für mich darauf hin, dass es eben verschiedene authentische, unabhängige Berichte sind und unterschiedliche Quellen auch sind, auf die Evangelisten zugegriffen haben und dass wir da eben ein unabhängig voneinander bezeugtes Ereignis haben. Was jetzt die Erscheinungen angeht, ist es ja so, dass die Evangelien nach den Briefen, die wir im Neuen Testament haben, überwiegend geschrieben wurden. Also man datiert, wenn man jetzt die Standarddatierung nimmt, viele datieren die Evangelien auch nochmal deutlich früher, aber wenn man jetzt so nach der Standarddatierung geht, wurde Markus um das Jahr 70 rumgeschrieben oder 65 bis 70. Aber wir haben ja schon Dokumente im Neuen Testament, die sind dem Markus-Evangelium deutlich vorauszudatieren. Und die erzählen auch schon von Erscheinungen des Auferstandenen, sodass diese ja vermeintlichen Widersprüche jetzt nicht so problematisch sind, weil wir auch schon vor den Evangelien eben das bezeugt finden. Und zwar in einem sehr, sehr frühen Text. In dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, da gibt es eine Passage von Vers 3 bis 8, die ist noch älter als der Korintherbrief. Also das ist so eine Art, ja, mündliche oder schriftliche Tradition, die Paulus aufgreift in seinem Brief. Und der Korintherbrief, der wurde um das Jahr 54, 55 geschrieben, also 15 Jahre vor Markus. Und er zitiert einen Bekenntnis, eine Tradition, die vermutlich Mitte der 30er Jahre verfasst wurde oder so schon im Umlauf war. Und in diesen fünf Versen, 1. Korinther 15, 3 bis 8, finden wir eben schon die Rede von verschiedenen Auferstehungszeugen. 500 auf einmal, Jakobus der Skeptiker, Petrus, Paulus, der sich am Ende dann selbst noch mit dazu zählt, aber eben alle 12 Jünger und verschiedenste Leute. Und das heißt, wir haben, also wir dürfen das nicht beschränken jetzt nur auf die vier Evangelienberichte, sondern da finden wir auch schon jetzt zwar nicht die Rede von einem leeren Grab, aber es heißt darin in Vers 4, meine ich, er wurde begraben und dann auferweckt, also da durch die Gegenüberstellung impliziert das eigentlich auch schon ein leeres Grab und eben auch die Erscheinungen. Plus, ich würde sagen, es gibt auch andere historische Ereignisse, wo wir sehr unterschiedliche Augenzeugenaussagen haben. Ich habe mir jetzt das mal, habe mir vorher mal eins rausgesucht. Bei der Titanic zum Beispiel war es so, dass verschiedene Augenzeugen berichtet haben, dass die in zwei Teile gebrochen ist, wie wir das auch in dem Film mit Leo DiCaprio und Kate Winslet gesehen haben. Während andere Augenzeugen berichtet haben, dass sie als Ganzes untergingen. So, jetzt gibt es da unterschiedliche Aussagen über die Details, unterschiedliche Augenzeugenberichte, aber das Grundereignis, nämlich die Titanic ging unter, das ist der historische Kern. Und so würde ich sagen, gibt es jetzt vielleicht unterschiedliche, also selbst wenn es nicht harmonisierbare Aussagen gäbe zu dem leeren Grab und wie und wo und wer das als erstes vorgefunden hat, dann ist trotzdem der historische Kern, der am Ende bestehen bleibt, das Grab war leer.
Hm. Ja, da können wir bleiben. Das Grab war leer, aber es geht ja noch weiter als das, vor allen Dingen. Deswegen bin ich da halt immer so ein bisschen nichtsdestotrotz skeptisch halt an dieser Stelle, weil es bleibt ja nicht, also das Grab war leer, ja, das können wir so stehen lassen. Das können wir gerne so machen, aber viel wichtiger ist ja, was danach passiert ist. Weil ich sag mal, dass das Grab leer ist, dafür müssen wir nicht unbedingt jemanden haben, der von den Toten noch aufersteht. Na, also man könnte da halt auch genauso gut sich natürlich überlegen, so gab es jetzt doch vielleicht ein paar, die es ein bisschen zu ernst mit Jesus genommen haben, ne, und den quasi entfernt haben und weggetragen haben. Also wir müssen ja jetzt nicht zwingend nur von zwei Standpunkten ausgehen. Das ist ja quasi ein falsches Dilemma. Entweder er ist auferstanden oder er hätte im Grab gelegen. Es gibt ja da noch ein paar mehr Möglichkeiten. Die haben wir jetzt natürlich nirgendwo schriftlich oder so drin, aber deswegen ist für mich so, gut, Grab war leer, aber es geht ja noch um viel mehr als das. So, dass das Grab leer war, sagt für mich jetzt erstmal, also für mich persönlich zumindest, noch nicht so viel aus. In diesem Sinne. Also weißt du, wo ich hin möchte?
Ja, sicher. Und da bin ich ja bei dir. Und das ist ja selbst in den Evangelien so, dass die ersten Zeugen nicht aus dem leeren Grab direkt schließen, dass Jesus auferstanden ist. Also das ist ja auch nicht das, was der Rückschluss ist, den dann die Evangelisten ziehen. Also wir lesen einmal, dass, also ja genau, die Frauen gehen weg, sie erschrecken sich oder an. Also das ist nicht der Impuls, der hier gegeben wird, das Grab ist leer, also bleibt ja gar keine andere Möglichkeit. Klar, könnten auch Grabräuber gewesen sein oder wie du es jetzt berichtet hast, könnte sein, dass dort Leute Jesu Leichnam geraubt haben und dann ja ihn als den Auferstandenen gepredigt haben, weil sie die wollten, dass die Bewegung irgendwie weitergeht. Aber ich finde, also ich sage auch nicht, Jesus muss auferstanden sein, weil das Grab leer war, aber ich würde sagen, dass das ein wichtiger Baustein in einem Gesamtargument ist, also ein Indiz, weil wenn wir ein leeres Grab haben und wenn wir die Erscheinungen der Jünger haben, dann können wir jetzt uns überlegen, okay, wie kriegen wir das zusammen? Und ist es denn eine wirklich so sinnvolle Überlegung, dass jetzt, wie du das jetzt gerade so angedeutet hast, seine Jünger seinen Leichnam geklaut haben? Denn das wäre ja dann zu hinterfragen vom Motiv her. Warum sollten sie das machen? Also es gibt alle möglichen Sektenführer in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wo man sehr gut die Motive erkennen kann. Ich war jetzt letztes Jahr in Korea und habe eine Frau interviewen dürfen, die war Opfer sexuellen Missbrauchs durch den Sektenführer, ihrer Aussage nach, und sie hat ihn dann auch angezeigt, aber es ist leider mittlerweile verjährt. Und das Ganze lief so ab, dass er sich im Grunde als der verheißene Endzeithirte ihr vorstellt, sie so brainwashed, dass sie denkt, dieser Mann ist der einzige Weg zu Gott, und wenn ich mich jetzt ihm verweigere, dann komme ich in die Hölle. Also sprich, man kann bei ihm sich sehr gut Motive denken, warum er solche Behauptungen macht, wie jetzt solche Visionen erlebt zu haben und dann seine Lehre da weiterzugeben. Aber die Frage wäre, können wir uns ähnliche Motive, Sex, Geld und Macht, wie wir es bei Joseph Smith, Gründer der Mormonen, Manhili von Shinjonji, dem JMS-Führer und so weiter sehen, auch bei den Aposteln, auch bei den Jüngern sehen. Und da würde ich eben sagen, ist das, was wir aus der Kirchentradition wissen, dass sie ein Leben in Verfolgung, Entbehrung und in einigen Fällen sogar den Märtyrertod durchlitten haben, etwas, was dem ziemlich stark entgegensteht und zeigt, das haben sie sehr wahrscheinlich nicht selber ausgeheckt.
Nee, das, darauf, da wollte ich auch gar nicht hin. Ne? Ich habe jetzt auch gerade nicht damit gemeint, dass die Jünger zwingend die Leiche entfernt haben. Ne? Das könnte ja auch jemand anderes komplett Verrücktes gewesen sein, weil ich glaube, die Jünger, die waren ja auch, könnte man sagen, Freunde von Jesus. Und das wäre schon ziemlich respektlos, einem Kumpel gegenüber, dem seinen Leichnam dann einfach wegzuschaffen. Also da würde ich nicht mal in diese Richtung denken, weil das wäre tatsächlich dann wieder, dann bewegen wir uns wieder in komischen, absichtlichen, wie du schon sagst, verschwörerischen Behauptungen, warum hat jemand die Religion erfunden, in Anführungszeichen, hier ganz bewusst. Nee, also in die Richtung würde ich gar nicht denken. Aber da bin ich halt einfach nur, mir geht's im Kern darum, das Grab war leer, das kann einfach mehrere Gründe gehabt haben. Ne? Also wir haben da, ich glaube, da sind die Wahrscheinlichkeiten halt nicht einfach nur zwei Dinge. Weißt du, wie ich das meine? Also mir geht es im Endeffekt einfach nur darum, ich möchte mich da nicht auf entweder oder einlassen, sondern da eher auf entweder oder, es könnte aber auch sein, oder vielleicht, wer weiß, und es könnte auch noch. Ne? Also ich bin da einfach nur ein bisschen skeptisch, weil es halt lange her ist und wir nur diese vier Berichte darüber haben.
Gut, also wie gesagt, wir haben ja nicht nur die vier Berichte, wir haben schon wesentlich früher zu datierende Texte. Wir finden in allen möglichen Texten im Neuen Testament schon von der Auferstehung Jesu und auch von den Erscheinungen. Das, also das wäre erstmal wichtig festzuhalten. Und wir, ja, also am Ende ist ja nichts, es gibt ja viele Dinge, wo man sagen könnte, es könnte ja auch sein, dass es so und so war. Die Frage ist halt immer, was ist die wahrscheinlichste und beste Erklärung? Was ist die wahrscheinlichste und beste Hypothese? Oder wäre jetzt theoretisch alles Mögliche möglich, wäre auch möglich, dass, weiß nicht, du, ich bezahlter Schauspieler bin und du dich gerade in deiner eigenen Truman-Show befindest, aber ist halt nicht besonders, ist halt nicht besonders wahrscheinlich. Die Frage wäre ja, was ist das Wahrscheinlichste? Und ich würde sagen, dass die, also, du würdest sagen, okay, da hätte es ja noch irgendwelche anderen Typen gegeben können, die haben das dann halt gemacht. Die sind dann an den Grabwächtern vorbei.
Es ist nur eine Möglichkeit. Nur eine Möglichkeit. Die können auch den Grabwächter noch bestechen. Jeder ist auch bestechlich oder so. Ne? Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass da die Grabwächter gesagt haben, nee, wir machen hier voll hundertprozentig unseren Job. Na, also mir geht es da einfach nur um die Eventualitäten.
Gut, also der Punkt ist, dass man alle Aspekte zusammengenommen sehen muss.
Also und ja. Einen Punkt hätte ich da auch noch. Welches Interesse haben die römischen Wächter daran, diesen Leichnam zu beschützen? Like, they don't give a shit about Jesus at all.
Ja, also der Punkt ist, okay, der Punkt wäre ja, dass die Auferstehung von Jesus, also manche würden jetzt einwenden, also die Frage wäre ja, wenn man jetzt sagt, sein Grab war leer aus anderen Gründen, was ist dann jeweils das Erklärungsmodell, was man hat? Die Ahmadiyyas, die würden sagen, er hat dann noch in Kaschmir weitergelebt als Yus Asaf und hat dann...
Das gibt's ja auch noch.
Genau, und hatte dann da noch ein munteres Leben, ist dann irgendwo in der Kühle nochmal zur Ruhe gekommen im Grab und hat es dann da rausgeschafft und so nach Indien.
Ja gut, rüber. Aber hier würde ich jetzt tatsächlich anführen, die hatten tatsächlich natürlich auch eine gewisse Absicht, damit so eine Story zu erzählen, ne?
Sicher.
Also, da braucht man, aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig.
Also der Punkt wäre ja der, okay, sagen wir mal, Jesus Grab war leer deswegen, müsste man halt da überlegen, gut, wie wahrscheinlich ist das, dass er es überlebt hat, aber dann Punkt war ja gerade, okay, sagen wir, er ist gestorben, er wurde da reingelegt und jemand anders hat ihn rausgenommen. Dann ist dabei aber immer noch halt der nächste Punkt, nämlich die Erscheinungen des Auferstandenen. So, und jetzt wäre halt da die Frage, wie erklären wir das? Also ich sage ja eben nicht, nur die Erscheinungen sind ein entscheidender Faktor, weil die könnte man auch anders erklären. Und nur das leere Grab ist ein entscheidender Faktor, die kann man auch anders erklären. Aber zusammengenommen ergibt für mich die Sicht, Jesus ist von den Toten auferstanden, die beste Deutung der uns vorliegenden Informationen. Gut, sagen wir irgendwelche, also jetzt einfach mal for the sake of argument, irgendwer anders hätte den Leichnam Jesu da rausgenommen und hätte sich da irgendwie einen Spaß draus gemacht, hätte das irgendwie geschafft, an den Wächtern vorbeizukommen, die zu bestechen und so weiter. Okay, die Jünger können es schon mal nicht gewesen sein, behaupte ich, denn die hatten nichts davon. Und keiner von denen hätte jetzt gerechnet mit einer Auferstehung des Messias in dem Zeitalter, in dem sie sich befinden, sondern wenn dann mit einer Auferstehung der Toten am Ende. Also sie hatten wieder was davon und dementsprechend waren es zumindest sie das nicht, die sich das, die ihn da böswillig rausgeholt haben. Sie haben sich da dann auch nicht reingesteigert oder sie hätten sich nicht in ein bereits bestehendes Konzept reinsteigern können. Das ist mein Punkt, den ich da machen möchte. So, wie erklären wir dann die Erscheinungen der Jünger? Und eben da würde ich sagen, die Kombi leeres Grab und Erscheinungen der Jünger und verschiedene andere Leute, die sind für mich dabei was das Argument dann rund machen.
Ja, gut, doch, kann ich glaube ich was mit anfangen. Also ich kann deine Perspektive halt natürlich vollkommen nachvollziehen, nur für mich ist das halt immer, es geht für mich immer einher damit, dass es halt einfach nicht, für mich ist es nicht so rund, einfach aufgrund von vielen verschiedenen Widersprüchen, wo uns dann einfach nochmal ein paar Fakten, sage ich jetzt nochmal, zählen würden. Die Frage ist natürlich, inwiefern, also wer von uns mehr biased natürlich daran geht. Das ist ja zum Beispiel auch immer nochmal eine interessante Frage. Also ich würde uns beide natürlich eher als biased bezeichnen. Ich würde nie behaupten, einer von uns hat hier recht oder unrecht. Aber ich sag mal, es gibt gerade auch für die Vision von Paulus beispielsweise relativ weit hergeholte Erklärungen tatsächlich, weil wir da nicht so ganz genau von ausgehen können. Aber das, was er da zum Beispiel ja gesehen hat, ich meine, ich hätte irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, da gab es die Argumentation, das könnte zum Beispiel auch ein Schlaganfall sein. Das ist natürlich, da sind wir dann aber natürlich auch wieder in sehr spekulativen Bereich. Aber rein theoretisch ist die Frage, ob wir die Möglichkeit dazu zulassen wollen oder ob wir uns halt wirklich einzig und allein nur darauf beziehen wollen, dass das alles irgendwie göttlich geplant und umwoben wurde. Und da ist dann für mich halt immer wieder dieses so, genau ab dem Moment fängt dann halt das an, was halt auch nicht mehr ganz beweisbar ist, wo es für mich dann einfach schwierig wird, das Ganze nachzuvollziehen.
Ja, ich würde halt sagen, es ist keine All-or-Nothing-Sache. Es gibt da den sogenannten Minimal Facts Approach, den hat Gary Habermas im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu bekannt gemacht. Letztlich genau das, was ich jetzt hier mache, zu sagen, okay, was sind die minimalen Fakten, die gemeinhin als anerkannt gelten und was ist die dafür beste Erklärung? Und jetzt kann man darüber streiten, was sind die minimalen Fakten? Er packt das leere Grab noch als Fakt mit rein. Das wäre so nicht ganz korrekt. Also nicht die Mehrheit der kritischen Historiker und Neutestamentler würden das so sehen, aber zumindest die Mehrheit der Neutestamentler und Historiker insgesamt. Und ich glaube, man kann sehr gut dafür argumentieren, dass es ein minimaler Fakt ist. Und dann sind die ganzen Details ringsherum, die du jetzt nennst, Sachen, über die kann man sprechen, aber die hundertprozentige glatte Harmonisierung, die muss nicht gegeben sein, um sagen zu können, da gab es tatsächlich das Ereignis der Auferstehung dahinter. Und auch da, wenn jetzt Paulus einen Schlaganfall gehabt hätte, er ist ja nicht der Einzige in dieser Liste. Und das ist für mich ja auch mit der Punkt. Es ist eine Gruppe von verschiedenen Menschen, die Einzelerscheinungen hatten vom Auferstandenen, die Gruppenerscheinungen hatten. Wir haben einen Skeptiker, Jakobus, der vorher nicht an Jesus geglaubt hat und noch viel weniger Grund hätte, an ihn zu glauben, nachdem er einen so schmählichen Verbrechertod am Kreuz erlitten hat. Und der dann anfängt, an Jesus zu glauben, wo man sich ja fragen müsste, was um alles in der Welt ist denn passiert, dass ein Skeptiker, der es vorher nicht getan hat, jetzt es tut. Und dann würde ich sagen, ist eine Auferstehung von den Toten oder eine Erscheinung des Auferstandenen eine sehr gute Erklärung, während es sonst sehr schwierig nachzuvollziehen ist und da dann jetzt eben auch so Hypothesen nicht mehr greifen würden, wie die Anhänger, die konnten das halt nicht verkraften emotional, dass er dass er jetzt weggegangen ist und seine ganzen Lehren wohl alle für nix waren und haben sich deswegen in so eine Vorstellung reingesteigert. Wir haben zum Beispiel auch die 500 Zeugen, also da heißt es in 1. Korinther 15, 4 oder 5, er erschien 500 Brüdern auf einmal und das muss man sich ja, und dann sagt er, von denen die meisten noch leben. Und man muss sich das ja mal vor Augen halten, wie klein die Weltbevölkerung und wie klein auch die christliche Kirche in der Zeit war. Es waren ein paar tausend Leute. Wenn man nach, sagen wir mal, konservativer Schätzung geht, ein paar hundert Leute, wenn man, oder ja, wenige tausend, wenn man da jetzt so aus historisch-kritischer, liberaler Perspektive drauf geht, da kannst du dich nicht einfach hinstellen und so von einer Gruppe von 500 schreiben, wenn jeder weiß, die gibt's gar nicht. Also das, wenn quasi ein Zehntel der gesamten christlichen Kirche aus diesen 500 besteht, dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, oder bestehen würde, und so eine Gruppe erfinden, wenn jeder Korinther, der regelmäßig dann seinen Cousin in Jerusalem am Besuchen ist oder da zum Tempel vorbeigeht, sagen kann, ey Bro, nein, das wüssten wir aber. Also sprich, man hat gute Gründe anzunehmen, dass es wirklich diese Erscheinungen gab bei verschiedenen Leuten.
Ja, hier finde ich halt schwierig, dass Paulus sich hier natürlich auch auf die Aussagen von anderen auch nochmal verlässt, die dann nicht nochmal namentlich genannt werden. Das ist mir dann persönlich auch so ein bisschen zu ungenau, würde ich jetzt fast nochmal sagen. Also er selber hat den ja nicht, also es ist jetzt nicht, Es ist mir zu unkonkret, gerade mit den 500. Ich meine, das hört man ja tatsächlich noch mal öfter. Aber der Satz, der ist mir zu aufgebauscht. Kann man das sagen? Also weißt du, wie ich das meine? Also wie das ich versuche nur zu erklären, wie das ja aus meiner Perspektive klingt. Und ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt dann auch wieder so ein bisschen, wenn wir jetzt anhand der Menge von angeblichen Zeugen messen wollen, dann finde ich, ist da irgendwie die Sachlage mir persönlich zu dünn.
Ja gut, ich sag mal so, die Menge ist, die Menge der verschiedenen unabhängigen Erscheinungen deuten darauf hin, dass verschiedene Leute Erscheinungen des Auferstandenen hatten. Also wenn es jetzt eine Person wäre und wir müssen jetzt darauf hoffen, dass er uns die Wahrheit sagt, dann wäre das tatsächlich eine bisschen wackelige Geschichte. Der ganze mormonische Glaube steht und fällt basically mit Joseph Smith. So, aber die...
Bitte, lass uns bitte nicht bei denen weitermachen, oh Gott. Also da ist bei mir nämlich echt, weil da verliere ich dann auch ein bisschen die Fassung, da kann ich nur noch lachen.
Nein, ich mag die Mormonen, die mormonischen Missionare, die ich treffe, in der Regel echt sehr. Wir haben da immer gute Austausche, aber der Punkt ist, es ist halt anders als bei allen möglichen Sekten, die mir da so in den Sinn kommen, nicht der Fall, dass da jetzt eine Person ist, mit der alles steht und fällt, sondern wir haben halt verschiedene Berichte von Erscheinungen. Und das ist halt eben, und da wäre dann die Frage, okay, wie erklären wir, dass die diese Erscheinungen hatten? Und ich würde halt eben, wie gesagt, sagen, Sex, Geld und Macht war nicht das Motiv. Bereits bestehende Konzepte von einem jüdischen Messias, der aufersteht in ihrer Lebzeit, war auch nicht das Motiv. Und ja, jetzt nochmal zu der Faktizität mit den 500. Ich habe das Argument früher gut gefunden. Dann habe ich von Bud Ehrman was dagegen gehört. Dann fand ich es wieder nicht mehr so gut. Also nehme ich einfach dieser Punkt, ja, aber die werden ja auch nicht namentlich aufgeführt. Sagt ja auch nochmal Seeking Truth. Diese 500 Augenzeugen haben aber tatsächlich nicht nachweisbar bezeugt, dass sie was gesehen haben, sondern wir haben nur die nicht nachweisbare Aussage, dass angeblich 500 Augenzeugen es sahen. Also, der Punkt ist, ich bin in einer, du bist jetzt auch schon in diese christliche Bubble Insta-mäßig eingetaucht. weiß gar nicht, wie das so für dich dann sein muss, wenn du dann da alle möglichen Christ-Fluencer und Algorithmen da so auch mal entdeckt hast. Aber der Punkt ist, ich erlebe das regelmäßig, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin, dass ich da Leute, also in einer anderen Kirche am anderen Ende Deutschlands, dass ich da Leute treffe, die waren auf derselben Bibelschule wie ich oder ein Cousin von denen oder ein Onkel von denen und so weiter. Und immer gibt's irgendwo dann Leute, wo man gemeinsame Freunde auf Facebook, auf Instagram hat. Warum? Weil, obwohl die christliche Bubble in Deutschland mehrere hunderttausend oder im Millionenbereich Menschen umfasst, ist sie doch so klein, dass die Berührungspunkte so groß sind, dass man sich immer wieder über den Weg läuft. Also, und das war einfach noch viel, 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 viel mehr der Fall im ersten Jahrhundert, im Jahr 55 in Korinth. Du konntest nicht einfach einer so kleinen Gruppe an Christen so einen Claim vorlegen, und in der Art und Weise, wie Paulus darüber spricht, setzt er ja voraus, dass sie das auch wissen, weil er sagt ja, wie ich es euch vorher schon bezeugt habe, wie es euch vorher schon gepredigt ist. Also das war von vornherein irgendwo im Verständnis der Korinther drinne, dass es diese 500 Leute gibt. Also die wussten Bescheid von denen, und in diesem Stil führt er die auch an. Das heißt, wir haben schon gute Gründe, historisch anzunehmen, dass es da eine Gruppe von 500 Menschen gab, die behauptet haben, dass ihnen der Auferstandene erschienen ist. Sonst, finde ich, macht das einfach keinen Sinn, das so zu schreiben. So als würde er da auf ein gemeinsames Vorwissen anknüpfen können. Und genau, und das ist einfach, und da komme ich wieder zu meinem Punkt, ich führe jetzt länger aus, aber wie könnten wir das deuten? Dass es diese, dass die Leute diese Erscheinungen hatten, war das, und ich würde eben sagen, eigennützige Motive oder bereits bestehende Auferstehungskonzepte können es nicht gewesen sein. Ergo halte ich es für eine bessere Erklärung, dass der auferstandene Jesus ihnen wirklich erschienen ist und in Kombi mit dem leeren Grab, dass er leibhaftig auferstanden ist.
Ja, ich würde da jetzt nochmal drauf eingehen. Also die 500 Zeugen, die kommen ja eigentlich nur bei Paulus beispielsweise vor. Die sind ja nicht in den Evangelien. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine ganz bestimmte Stelle, die hatte ich mir hier extra notiert, das war Matthäus 27. Da redet er ja zum Beispiel, dass die Gräber sich öffneten und viele Heilige auferstanden sind und in Jerusalem gesehen wurden, wo ich mich zum Beispiel fragen würde. Also diese Stelle an sich, die ist so hochabsurd. Also beziehungsweise nein, die ist nicht absurd, die ist so krass eigentlich, dass ich mich frage, warum diese Stelle nirgendwo sonst beispielsweise Anerkennung findet. Und deswegen bin ich da schon eher so, also gut, 500 Leute haben Jesus gesehen, aber keiner erwähnt, dass irgendwie auch viele Heilige auferstanden sein sollen und gesehen wurden, also nicht nur einer. Und das ist ja zum Beispiel auch unter anderem in der Evangelien. Und da würde ich mir denken, Paulus müsste doch eigentlich auch Menschen getroffen haben, die das bestätigt haben, genauso wie die 500 eventuell auch irgendwo quasi in den Evangelien hätten vorkommen müssen, so als Gruppe, die sagt so, ey, da vorne, da steht er. So, das sind dann ja für mich so, wo ich so, ich sehe dann so beides, versuche dann beides irgendwie zusammenzubringen und denke so, warum ist das eine hier aber nicht da und andersrum genauso?
Ja, ich habe tatsächlich mir dazu mal einen kleinen Artikel verfasst, in Vorbereitung.
Ach, hast du einen Blog?
Nee, so in Vorbereitung auf die Debatte. Aber ich habe, ja klar, wir haben einen Blog vom Apologetik-Projekt, also da haben wir auch schon verschiedene Themen rund um die Auferstehung, aber darüber hinaus auch Themen behandelt, 50, 60 Artikel, Werbung an der Stelle. Ja, die Stelle, die du meinst, ist in Matthäus 27, 51 bis 54 zu finden. Also ich sag mal so, diese Stelle wird diskutiert unter Theologen, allerdings ist es, ich hab's gerade... Ja, also allerdings ist erstmal so, ich meine auch, um da nochmal die Brücke zu dem von ganz, ganz vorher zu machen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt massig Texte über Palästina, Israel im ersten Jahrhundert haben. Also das muss man auch erstmal festhalten. Es ist ja nicht so, dass wir außerhalb des Neuen Testaments so ultra viel an Quellen noch haben, weil das ist dann häufig das Argument, wieso haben denn andere zeitgenössische Autoren nichts drüber berichtet. Naja, für ganz viele Dinge haben wir entweder nur das Neue Testament oder nur Josephus Flavius oder nur die beiden, aber da gab es jetzt nicht ein Verlagshaus nach dem anderen und eine Tageszeitung neben der anderen.
Das ist richtig,
Pergament war teuer und da haben jetzt nicht lauter Leute regelmäßig über jede Mikrosache beschrieben. Gut, das ist jetzt keine Mikrosache, aber einfach mal, um das vielleicht schon mal ein bisschen einzugrenzen. Es gab gar nicht so viele außerbiblische Texte, die darüber hätten berichten können. Man könnte jetzt fragen, warum hat Josephus Flavius nicht darüber geschrieben? Ich würde aber da einen ganz anderen Turn machen. ich würde sagen, was hier zu finden ist, ist apokalyptische Bildsprache. Darauf deutet schon manches hin. Also Mike Licona hat es in seinem Buch The Resurrection of Jesus, A New Historiographical Approach, finde ich ziemlich gut dargelegt. Und hat das, was wir in dieser Passage finden, in mit anderen Stellen gegenübergestellt, wie jetzt zum Beispiel Daniel, Joel 3, 1 bis 5 oder anderen Passagen, wo dann in der Apostelgeschichte aufgegriffen wird, wo in dramatischen Bildern dann Dinge beschrieben werden, wo es ja auch dann heißt, jetzt in Joel, dass die Sonne verwandelt wird in Finsternis und der Mond in Blut und Zeichen am Himmel. Und dann stehen die Leute da in Jerusalem und Petrus sagt ihnen, genau das hat sich gerade vor euren Augen erfüllt. Und jeder weiß, nee, da ist ja jetzt nicht, da sind ja hier nicht gerade Blut und Feuer und Rauchsäulen und die Sonne, die scheint immer noch ganz normal. Aber das ist eine apokalyptische Sprache, eine poetische Sprache, die von den Hörern nicht als wortwörtlich historisch aufgefasst worden ist. Und so gibt es viele Theologen, die sagen, dass Matthäus hier in Anlehnung an andere biblische Texte, Exodus 19, 18 und andere Stellen, hier gar nicht die Aussage treffen möchte, dass hier tatsächlich physisch auferstandene Menschen durch Jerusalem rumgelaufen sind, sondern dass er einfach in der poetischen Sprache zum Ausdruck bringen will, dass es ein heftiges Ereignis, der Boden hat gebebt, die Felsen wurden zerrissen und so weiter. Und das ist jetzt nicht nur...
Ich hätte ja übrigens eine lustige Theorie an dieser Stelle, um das Ganze vielleicht einfach auch rational zu erklären. Also bei Erdbeben ein Erdbeben ist jetzt nichts Ungewöhnliches, die gab es ja damals. Ob meine Theorie wäre nämlich zum Beispiel, um das jetzt zu verbinden mit dem Matthäus 27, sorry, wo die Heiligen nämlich auferstanden sind, wenn du ein Erdbeben hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich, glaube ich, auch sehr groß, dass da jemand aus seinem Grab geschaukelt wird. Und ich rede hier jetzt nicht von Jesus, sondern ich rede von dieser Geschichte mit den vielen Heiligen. Und wer weiß, vielleicht haben sie auch im Endeffekt einfach nur, erstmal war das Erdbeben, alle sind in Panik rumgelaufen. Nach dem Erdbeben haben sie dann die Leute rumliegen sehen, die eigentlich hätten in ihren Gräbern liegen sollen und haben dann quasi für sich damals mit ihrem damaligen Verständnis 1 und 1 zusammengezählt. Wäre für mich zum Beispiel auch eine wahrscheinliche Erklärung.
Ja, also ich vertrete die Sicht ja nicht. Da müsstest, wenn jetzt mit jemandem einen Dialog hättest, ja, der jetzt diese Stelle als reales Ereignis sehen würde. Für mich macht Sinn, dass das hier eine apokalyptische Bildsprache ist. Und das ist jetzt nicht für mich so ein Turn, dass ich sage, ich muss es mir irgendwo jetzt halt so schön reden, sondern ich sehe das halt auch an anderen Stellen, beispielsweise die Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, wie gesagt, mit Blick auf Joel 3. Dass ich halt sehe, okay, das ist etwas, was wir im Neuen Testament öfter haben, das, was wir im Alten Testament öfter haben, dass halt Dinge irgendwo so sprachlich ausgeschmückt werden. Ich meine ja auch so, da heißt es ja dann, hier Matthäus 27, 51, ich lese mal vor, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. So, das ist jetzt quasi, das wäre ja dann am Karfreitag gewesen. Das ist ja eine Passage, die ist nach der Kreuzigung. So, das heißt, die Gräber öffneten sich, die sind schon quasi auferweckt, die Grüften geöffnet, die sitzen dann da sozusagen in einem schon halb auferweckten Zustand oder in einem auferweckten Zustand und warten, rausgehen zu können. Und dann in Vers 53, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also es wäre für mich, wie es sich liest, nicht plausibel, davon auszugehen, dass das jetzt wirklich von physischen, echten, wiederauferstandenen Menschen spricht. Weil das für mich einfach nicht sinnvoll erscheint, dass jetzt hier Matthäus sagen will, die waren dann schon wach und sind dann 3 Tage später rausgegangen. Also ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, da von einer von einer apokalyptischen Bildsprache zu reden. Der Punkt ist aber, dass die verschiedenen Erscheinungen, also so sagen zum Beispiel Annette Merz und Gerd Theisen, ja, verschieden genug sind, um auf unabhängige Ereignisse oder Quellen auch hinzudeuten, aber dann doch einheitlich genug, um auf ein tatsächliches Ereignis rückschließen zu können. So jetzt Gerd Heißen und Ende März, das sind jetzt keine evangelikalen Autoren in ihrem Standardwerk über den historischen Jesus. Das sagen die in Anlehnung an die Formeltradition 1. Korinther 15, 3 bis 8. Also die Unterschiede sind zu groß, um sagen zu können, da hat einfach einer das geschrieben und alle haben von dem abkopiert. Also da gibt es verschiedene Quellen, die von diesen Erscheinungen berichten, aber die Gemeinsamkeiten sind zu groß, als dass man sagen kann, das sind alles Legenden und da wuchert irgendwas vor sich her, sondern da kann man auf ein tatsächliches Ereignis rückschließen. Und so würde ich halt auch rangehen. Also wäre das nicht viel komischer, wenn jetzt die Evangelien sich glatt lesen lassen würden wie ein einheitlicher Text? Da würde man doch eher sagen, das kommt aus derselben Feder.
Das wäre definitiv natürlich komischer, aber das erklärt für mich trotzdem nicht die Diskrepanzen an sich. Es sind ja teilweise sehr große, also für mich zumindest nicht nachvollziehbare. Ich weiß, dass es zu vielen natürlich auch theologische Erklärungen gibt, aber da ist dann natürlich wieder so ein bisschen die Frage, was ist ein theologischer Zusatz? Weil, wie gesagt, ich unterstelle denen nicht die Absicht, ne, um das hier nochmal ganz klar auszudrücken, dass da irgendwas geschrieben wurde, um Menschen an der Nase herumzuführen, sondern dass man natürlich auch manchmal Dinge versucht so zu schreiben, dass sie auch ins eigene Narrativ natürlich passen. Also das machen wir heute als Menschen, also das sehe ich jetzt einfach nur als einen menschlichen Bias, dass wir sowas natürlich gerne auch machen. Und ich würde nicht ausschließen, dass die damals nicht auch schon Confirmation Bias hatten und versuchten natürlich, sich die Dinge in ihr Narrativ passend auch manchmal zu machen, dass sie halt überlegt haben, das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Wie könnte es denn ergeben? Es muss wahrscheinlich so gewesen sein und darauf aufbauend dann quasi die Sachen natürlich auch so umschreiben. Also ich hätte da sonst noch ein Beispiel hier aufgeschrieben. Also es gibt ja selbst Menschen, denen das Göttliche angeblich direkt begegnet ist, dann wird sich aber später so verhalten, als hätten sie das irgendwie alles vergessen, was ich dann wieder so ein bisschen weird finde. Also du hast zum Beispiel bei Maria und Josef, ne, also die quasi Eltern von Jesus, die trotz Engelserscheinung, himmlischen Herrschern, Hirten, Weisen, Propheten wie Simeon in Lukas 2, sie verstanden das Wort nicht, als Jesus im Tempel von seines Vaters ausspricht. So, wo ich mich dann so frage, so, why? Also, was versteht ihr daran nicht? So, weil, also die Frage ist ja dann, also da wird dann ja auch, also die Vermutung ist, dass Markus als ältestes Evangelium die ganze Geburt ja quasi nicht wirklich kennt und das quasi eher ein späterer theologischer Zusatz halt sein könnte. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich würde sagen, das hat nichts mit unserem Thema gerade zu tun. Ich finde,
weil wir sind eigentlich bei der Auferstehung, stimmt. Ich bin jetzt ein bisschen weiter nach vorne gerutscht, da ging es mir im Endeffekt jetzt einfach nur darum, dass das jetzt nicht der einzige Punkt in den Evangelien wäre, dass wir nur da Dinge haben, die sich halt widersprechen, sondern es zieht sich halt so ein bisschen durch die ganzen Evangelien. Also die behandeln ja nicht nur die Auferstehung. Aber nee, du hast recht. Wir sind bei einem anderen Thema. Da würde ich jetzt tatsächlich ziemlich abdriften.
Ja, und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also das war ja eigentlich so die Kernaussage von dir in dem Kommentar damals auf Instagram, wo ich widersprochen habe. Ich lese den Kommentar vielleicht einfach nochmal vor. Da hattest du das ja auch relativ ähnlich gesagt. Da hast du ja. Wobei ich muss es jetzt nicht nochmal vorlesen, aber das war ja auch im Grunde, wie unsere Diskussion hier zustande kam. Es gibt so viele Widersprüche, also sprich, ist das eben eine unplausible Geschichte. Aber da hatte ich dann eben schon geantwortet und ich würde mich da wiederholen, dass das eine innerchristliche Frage wäre, was die Inspiration oder das Inspirationsverständnis der Bibel angeht. Aber es hat nichts damit, aber es ist nicht entscheidend dafür, ob das historische Ereignis der Auferstehung Jesu passiert ist oder nicht. Denn die Texte müssen nicht widerspruchsfrei zueinander sein, um sagen zu können, es gibt einen historischen Kern, den wir festhalten können. Und deswegen gehe ich da gerne diesen Minimal Facts Approach, weil ich könnte jetzt auch hier meine Zeit damit verbringen, aufzuzeigen, wie sich das harmonisieren lässt, dass wir einmal Maria Magdalena nur namentlich finden und einmal haben wir zwei Frauen, von denen gesprochen wird. Ich würde sagen, die Widersprüche sind an vieler Stelle damit zu erklären, dass die unterschiedlichen Evangelisten andere Betonungen setzen wollen und deswegen andere Personen und Details an diesem Ereignis der Erscheinungen highlighten wollen. Aber vor allem würde ich sagen, ist das wie bei anderen historischen Ereignissen auch nicht der Maßstab, wo wir jetzt sagen können, dann kicken wir alles in den Müll. Also es gibt ja Dinge, da würdest du auch sagen, die gelten als safe. Unabhängig davon, ob jetzt Jesus Wunder getan hat oder nicht, kann man davon ausgehen, er kam sehr wahrscheinlich aus Nazareth, er kam sehr wahrscheinlich und hatte eine Mutter, die hieß Maria, einen Vater, der hieß Josef und kam aus Galiläa und so weiter. Und was ich jetzt gemacht habe, war, mich darauf zu beziehen, dass es verschiedene Punkte gibt, die von verschiedensten Historikern und Neutestamentlern als ziemlich safe gelten. Und zu sagen, schau mal, da haben wir eine gemeinsame Grundlage oder sollten wir eine gemeinsame Grundlage haben, wenn wir uns auf den weitestgehenden Konsens beziehen. Und wie erklären wir jetzt diese Minimalfakten am besten? Und dazu muss ich jetzt, ich könnte jetzt natürlich auch hier, also wenn ich hatte das schon erlebt in TikTok-Streams, da diskutiere ich mit Muslimen und die sagen dann, hier steht so in dem Evangelium, hier steht so. Wenn du mir das jetzt nicht erklären kannst, dann ist die Auferstehung nicht passiert. Wo ich sage, Moment mal, also das wäre genauso, wie wenn ich sage, die Titanic ist nicht untergegangen, weil es die einen Augenzeugen gibt, sie hat sich in zwei Teile gebrochen und die anderen sagen, sie ging am Stück unter. Da wäre ja der falsche Rückschluss zu sagen, weil es da jetzt Unterschiede in den Details gibt, ist das Ereignis nicht passiert.
Ja. Achso, sorry, ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Ja, das kann man, ich glaube trotzdem, dass es immer noch zwei Seiten der Medaillen da halt gibt. Also man kann diesen Minimal Facts Approach natürlich definitiv gehen. Also ich verstehe auf jeden Fall auch, wo du hin willst, auch was die Widersprüche angeht. Aber ich glaube, gerade auch aus diesem Grunde kann man auch an, ich würde mal zwei verschiedenen Enden sagen, rauskommen. Was die Conclusion quasi am Ende davon angeht. Also man kann natürlich sagen, ey, mir reicht das. Ich versuche das so zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, das Ganze halt so zu interpretieren. Dann sind wir quasi wieder an der Stelle, wo es dann natürlich auch so ein bisschen um dieses Glauben und Vertrauen-Thema halt natürlich dann geht an der Stelle.
Naja gut, ich sag mal, es gibt definitiv einen gewissen Raum des Glaubens, wo man in dem Sinne jetzt nicht eine Beweisführung machen kann und sagen kann, so ist es. Aber was ich sagen kann, ist halt, wenn ich jetzt nicht naturalistische Grundannahmen habe, dann kann ich auf die mir vorliegenden Informationen schauen und komme für mich zu dem Schluss, die beste Erklärung für diese Punkte ist, Jesus ist auferstanden. Jetzt kann man natürlich immer noch andere Erklärungen finden. Aber das ist für mich nicht der Punkt oder das kann ja nicht der Punkt sein. Dass, weil man sich theoretische andere Optionen überlegen könnte, das deswegen nicht gegeben ist. Also, ich habe jetzt, du weißt ja, wir sind ja tätig in der Sektenaufklärungsarbeit über Shinjonji und dann...
Props an dieser Stelle, guckt euch das an.
Sondern hatte ich da jetzt von dieser bereits angeführten Frau, die sexuellen Missbrauch durch diesen Sektenführer erlebt hat, Bilder bekommen, wo er sie bekrapscht auf eindeutige Weise und Liebesbriefe, wo er ihr schreibt, dass er sie liebt und so weiter. Und das ist so verrückt für mich, mit diesen Mitgliedern zu sprechen und die sagen mir, ja, könnte man ja aber auch so erklären. Hä? Also bitte? Wie will man das denn jetzt anders erklären? Der schreibt ihr, ich liebe dich. So, ja, kann ja sein, dass das einfach seine poetische Art ist zu reden. Und er wusste jetzt nicht als ein 60-jähriger Bauer vom Dorf, damals in den 90ern, wie man so eine junge Frau anfasst. Sag ich, okay, das wäre eine Option, dass er das nicht wusste. Aber ich halte die angesichts dessen, wie die koreanische Kultur tickt, für sehr unwahrscheinlich. Aber nur weil man sich theoretisch eine andere Alternative ausdenken könnte, heißt es nicht, dass jetzt das nicht trotzdem die bei weitem beste Erklärung ist. Also sprich, natürlich kann man jetzt sich überlegen, könnten ja auch könnten sich ja auch im Grab geirrt haben, könnte ja auch so oder so oder so gewesen sein. Aber die Frage ist ja immer noch die, welche These erklärt die uns vorliegenden Informationen am besten? Und Widersprüche, vermeintliche Widersprüche an vielen Stellen, hebeln nicht den historischen Kern aus. Das wäre dann mein Punkt. Und gleichzeitig ist halt das halt immer die Frage auch, was würde reichen, um sagen zu können, ich glaube. Ich meine, da würden wir, du vertrittst ja als Atheist nochmal eine andere Position als ein Agnostiker. Du sagst ja, Gott existiert nicht. Und viel hängt ja dann immer damit zu fragen, zusammen mit der Frage, was würde denn als ein Beweis gelten oder was wäre denn ausreichend genug? Was wäre denn sicher genug? Und ich würde sagen, es gibt viele Dinge, die können wir nicht zu 100% beweisen im strengen Sinne, aber wir haben ausreichend Gründe zu glauben, dass sie sehr wahrscheinlich sind und gehen deswegen von ihrer Realität aus. Und so würde ich auch hier rangehen.
Ja, wobei ich jetzt hier natürlich auch wieder sagen muss, ich bin ja ein agnostischer Atheist. Weil Agnostizismus bezieht sich auf Wissen. Aber die Erklärung hier, die wird jetzt den Rahmen sprengen, aber man kann nicht zu 100% wissen. Das ist ja, das hast du ja gerade irgendwann vorher auch mal zu mir gesagt, gerade was das Wissen angeht. Ich glaube zumindest in ähnlicher Form. Aber da ich mich eher als agnostischen Atheisten sehe, also ich glaube nicht, dass Gott existiert. Wissen kann ich es nicht. Da bin ich ehrlich zu mir selber. Das sage ich dir so wie das. Ich kann nichts zu 100% wissen.
Ja, also ich würde nochmal, würde ich auch sagen, ja, würde ich dir auch zustimmen. Es gibt viele Dinge, die können wir nicht zu 100% wissen. Und da würden wir halt sagen, was ist die wahrscheinlichste Position? So gehe ich auch heran. Ich spreche auch deswegen lieber, oder Dave und ich sprechen lieber von Indizien als von Beweisen. Und so würde ich halt auch jetzt hier rangehen. Ja, also ich merke halt, wenn man sich dann mit den verschiedenen Alternativtheorien zur Auferstehung auseinandersetzt, die dann einzeln vorgetragen werden, dass die meiner Meinung nach immer an irgendwelchen einzelnen Punkten hapern. Und man kann dann schon einzelne Punkte in Frage stellen oder vielleicht sagen, ja, das ist nicht so fix. Aber ja, die eben alle Indizien zusammengenommen, finde ich, ergeben da für mich halt die Auferstehung Jesu als beste und wahrscheinlichste Hypothese und bringen mich zu dem Punkt, dass deswegen Jesus wirklich der ist, der behauptet hat zu sein. Aber ja, ich glaube, da wohnen heute Abend so ganz gut mal unsere unterschiedlichen Perspektiven sichtbar.
Ja, ich finde, was halt vor allen Dingen immer ganz wichtig ist, ist, dass man da überhaupt auch so ganz unaufgeregt mal drüber reden kann. Das finde ich ja persönlich immer ganz schön. Ich habe jetzt hier auch gesehen, im Chat geht ja teilweise ja auch gerade die Post ab zwischen ein paar, die sich dann natürlich gegenseitig dann, also es liest sich zumindest ein bisschen aggressiver, als wir hier sprechen. Sorry, wenn ich das falsch rauslese, ihr Lieben da im Chat. Weil ich meine, ich kann zum Beispiel auch verstehen, dass viele von meinen Argumenten auch, sag ich mal, wie in Angriff gewertet werden können. Ne? Aber darum geht es mir halt gar nicht. Ne? Also die sind bei mir nicht aus Spott, sondern die sind bei mir halt aus ernsthaftem Nachdenken halt entstanden. Und ich glaube, da muss man schon natürlich nochmal so ein bisschen versuchen auch zu betrachten, wie das für jemanden von außerhalb dann beispielsweise wirkt. Ich glaube, um es vielleicht gut zu erklären oder dass man sich da vielleicht auch mal so rein versetzen kann, ist im Endeffekt, dass wenn du zum Beispiel mit Muslimen redest, die glauben ihre Sachen ja auch meistens, ne? Und du hast ja auch, wir haben ja, ich glaube, teilweise sogar ein paar ähnliche Bücher sogar zum Islam im Schrank stehen und du kannst deren Sichtweise ja auch mit gutem Grund nicht nachvollziehen und hast da ja auch, sage ich mal, gute Argumente für. Und im Endeffekt sehe ich mich da dann gleichzeitig auch immer so ein bisschen wieder. Und ich finde, da ist es halt immer auch wichtig, da zu wissen, dass der Gegenüber da auch meistens nicht böse Absichten hat, sondern im Endeffekt, ich meine, das, was du halt machst, ist ja nun mal Apologetik, du verteidigst deinen Glauben. Und das finde ich auch wunderbar. Aber man sollte solche Perspektiven halt nie als Angriff werten. Und Einfach mal so nochmal an die, das ist jetzt auch mehr an die Zuschauer gewandt als an dich, dass man sich hier gerne auch ein Beispiel an mir und Simon nehmen darf, um sowas nämlich auch einfach mal miteinander auszudiskutieren und sich gegenüberzustellen.
Vielleicht hier noch, also wir sind jetzt mal, was unseren Dialog angeht, am Ende, aber falls es noch Fragen von den Zuschauern gibt, dann schreibt die gerne in den Chat, dann wollen wir uns da auch noch 10 Minuten vielleicht nehmen. Und ja, also um das nochmal zu unterstreichen, ich denke, wir sollten uns nicht wegen allem immer offended fühlen und immer wegen allem rumheulen. Also ich finde, das ist doch auch das Normalste der Welt, dass man auf einer Sachebene die Ideen des anderen in Frage stellt, ne? Also, ich meine, gut, wir gehen jetzt hier ganz nett und freundlich miteinander um. Wer dir dann auf deinem Kanal folgt, der sieht dann schon den einen oder anderen polemischen Angriff.
Manchmal mache ich auch das.
Aber ja, wir sind ja jetzt auch nicht immer, was unsere Memes angeht, so ganz zimperlich. Aber ist ja auch okay. Also man kann ja dann trotzdem ein Bier trinken. Du jetzt gerade, wie wir sehen, alkoholfreies zusammen und abhängen und eine gute Zeit haben. Und ich glaube, das muss man auch lernen. Und deswegen, ja, weil ich auch wusste, bei uns funktioniert ein Dialog ganz gut. Konnte ich jetzt auch ganz entspannt in das Ganze reingehen. Ja, das natürlich, du stellst ja meine Weltanschauung massiv in Frage mit der Achillessehne. Also verstehst du, wenn ich zu dem Schluss kommen würde, dass das, was du sagst, stimmt, dann wäre meine ganze Weltanschauung massiv in Frage gestellt und damit verbunden wären schon auch manche nicht so angenehmen Konsequenzen. Also ich müsste dann wahrscheinlich das Apologetikprojekt dicht machen, müsste es meiner Frau erklären, hey, ich glaube jetzt übrigens nicht mehr an Jesus. Und ja, also das ist ja dann auch nicht so ohne. Und deswegen hat es ja manchmal natürlich auch was, wo man schneller emotional wird und schneller sich auf die Füße getreten fühlt, weil man ja genau weiß, ey, wenn das jetzt stimmt, was der andere sagt, dann hat das ja unter Umständen wirklich Konsequenzen für mich. Also gerade zumindest so, wie ich jetzt den christlichen Glauben und den Absolutheitsanspruch von Jesus verstehe. Aber ja, man muss versuchen, sich seiner eigenen Biases bewusst zu sein, die sicherlich jeder hat. Das war ja witzigerweise auch der Punkt, den du in dem Kommentar geschrieben hattest. Das lese ich jetzt vielleicht nochmal vor. Da meintest du ja, dass man letztlich aufgrund von theologischen Vorannahmen zu der Überzeugung kommt, dass trotz dieser ganzen Widersprüche das Ganze mit der Auferstehung plausibel sei. Und ich habe gesagt, wenn man keine naturalistischen Vorentscheidungen getroffen hat, dann kommt man zu dem, also ein bisschen zurückgepfeffert mal, kommt man zu dem Schluss, dass das die beste Erklärung
ist. Ja, das ist mir auch bewusst. Das ist mir auch bewusst. Also bei mir ist bei manchen Sachen auch, da fehlt natürlich manchmal auch eine gewisse Offenheit. Ne? Also ich glaube, das können wir uns beide ruhig zusprechen, weil ich finde, das ist jetzt auch nicht zwingend irgendwie was Negatives, dass wir natürlich mit einer gewissen Vorahnung oder einem gewissen Vorwissen auch an Dinge rangehen oder auch an Argumente beispielsweise natürlich rangehen. Das ist ja das, was ich meine. Und, also auf der einen Seite, es gibt halt nicht immer ein Entweder-Oder. Also ich finde gerade so falsche Dichotomien, das ist immer eine böse Falle. Ne, also weil man darf auch nie vergessen, wie kommt jemand auch zu einem bestimmten Entschluss oder zu einem bestimmten Argument. Da gibt es ja manchmal auch mehrere Wege hin. Und ich sag mal, gerade in der Theologie, also ich stehe hier und behaupte, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Aber wenn du jetzt innerhalb der Theologie einfach mal auch eintauchst, dann ist es ja auch nicht so einfach wie, ich glaube, dass es einen Gott gibt, sondern dann wird es ja eigentlich, also ich finde, gerade Theologie ist halt einfach ein sehr interessantes Feld, weil es auch hier innerhalb der Theologie schon so viele verschiedene Meinungen halt natürlich auch zu vielen Themen gibt. Weil die meisten unterschätzen, glaube ich, dass das Christentum nicht so eine homogene Masse ist, wie es von außen manchmal wahrgenommen wird.
Ja, wobei da dann die Frage ist, was sind jetzt solche Ansätze, die dann in den letzten paar Jahrzehnten rausgekommen sind und sich auch ziemlich lösen von dem, was eigentlich das historische Christentum über die Jahrtausende war. Und was sind jetzt wirklich Ansätze, die man auch immer irgendwo schon gefunden hat. Und ich würde sagen, dass wenn man sich jetzt fragt, was ist das Christentum, ist klar, zu verschiedensten Randfragen oder sagen wir mal Detailfragen immer schon Diskussionen gab und unterschiedliche Ansichten, aber gerade was die Auferstehung angeht und verschiedene andere Kernpunkte, hat sich schon über die Jahrtausende eigentlich ein ziemlicher Konsens um ein paar Punkte gebildet, unter anderem, dass die Auferstehung von Jesus leiblich war. Und wenn dann jetzt moderne Theologen kommen und sagen, nee, das Grab war voll, aber er ist trotzdem geistig auferstanden, würde ich halt sagen, das überzeugt nicht. Also gut, ich würde, damit wir jetzt nicht die Podcast-Hörer oder andere, die sich das später anschauen, so abschrecken, wenn sie sehen, oh wow, ging jetzt ewig lang, hier tatsächlich mal einen Punkt machen. Jetzt wurden hier schon fleißig Buchempfehlungen weitergegeben, allerdings vor allem auf Englisch von dem lieben Kevin Gar, der übrigens bei uns als Minijobber seit einiger Zeit mit am Start ist und unser Team bereichert. Mit dem werden wir auch bald eine Folge veröffentlichen. Die sind auf Englisch. Ich würde hier ein deutsches Buch empfehlen. Seeking Truth, eine nette Person, die ich persönlich kenne. Hat sie jetzt wirklich hier John Loftus empfohlen. Also gerade John Loftus, sorry, der wurde in der Debatte mit David Wood zur Auferstehung, das fand ich so stark zu sehen, dass der einfach im direkten Schlagabtausch halt nichts zu liefern hatte. Ich finde, viele Leute sind, wenn sie für sich persönlich wenn sie ihre Vorträge raushauen, wirken die immer besonders stark, aber im direkten Schlagabtausch. Naja, aber deswegen empfehle ich auch an der Stelle weiterzumachen mit Debatten. Also hört euch ruhig mal Debatten an. Mike Licona, Bud Ehrman. Gut, ich finde, Mike Licona ist ein guter Autor, aber nicht so ein guter Debatteur. Schaut euch Debatten an. Glenn Scrivener, Bud Ehrman. Es gibt so viele gute Auferstehungen, die William Lane Craig mit unterschiedlichsten Leuten wie John Dominic Crossan, Gerd Lüdemann und Co., also den ganz kritischen Historikern zur Auferstehung Jesu hatte. Wir haben ja heute hier mal so einen netten Plausch gehabt, aber wer sich in die Thematik mal reindenken will, findet da sowohl von Atheisten, Skeptikern, liberalen Theologen als auch traditionellen Christen im Netz ganz viele sehr gut dargelegte Cases. Vielleicht hier noch einen Case, und zwar das ist ein ziemlicher Schmöker, die Auferstehung des Sohnes Gottes von N.T. Wright. Kann ich sehr empfehlen, knapp 1000 Seiten über die Auferstehung Jesu, über die Historizität, aber auch die theologische Bedeutsamkeit, also für jeden, der sich da mal mit einer, ich würde sagen, differenzierten, aber eher traditionellen, theologisch-konservativen Sichtweise auseinandersetzen will. Und der ist da mit diesem Buch gut beraten. Jo, ansonsten bleibt mir noch hinzuweisen auf unseren Blog. Da haben wir verschiedenste Artikel schon hochgeladen. Hast du noch irgendwas zu sagen, Adrian, am Schluss?
Ja, falls hier gerade noch ein paar Atheisten zugucken und falls diese sich gewundert haben, dass ich die allgemeine Historizität von Jesus nicht in Frage stelle, weil ich weiß, da gibt es viele, die sich über sowas nämlich wundern würden, denen kann ich den Blog empfehlen, historyforatheists.com. Da behandelt nämlich ein Historiker das Ganze und der hat das sehr gut auch schön mit Quellen nochmal aufgelegt. Da geht es nämlich auch um viele Dinge, die so in den atheistischen Kreisen halt oft rumkreuchen und fleuchen. Das sind nämlich die Vorurteile, dass Jesus einfach nur ein Amalgam aus anderen komischen Messiasfiguren war und dass es ja alles nur ein Mix ist und alles so rund ums Mittelmeer ja war. Und ich kann nur empfehlen, hier wirklich einfach mal zu versuchen, historisch kritisch auch in das Ganze einzutauchen, sich da wirklich einfach nur mal die Beweislage anzugucken. Weil im Endeffekt, wenn ihr gegen die Existenz von dem Wanderprediger Jesus versucht zu argumentieren, macht ihr euch am Ende des Tages einfach nur lächerlich, weil das einfach nur zeigt, man hat sich nicht wirklich damit beschäftigt. Weil ich finde, das, was Simon und ich heute hier diskutiert haben, das ist etwas, was tatsächlich dann nämlich wieder ein bisschen den Rahmen sprengt, weil die gehen wir dann auch ein bisschen ins Übernatürliche mit Wundern und Ähnlichem. Aber wenn wir einfach nur über die historische Existenz von etwas sprechen, da müssen wir dann halt auch mal gucken, was haben Historiker dazu zu sagen. Und wenn ihr euch einen atheistischen Historiker dazu angucken möchtet, der das Ganze auch gut mit Quellen nämlich nochmal aufarbeitet, kann ich euch diesen Blog empfehlen.
Ja, wow, Adrian, ich glaube, da mache ich ein Reel draus. Atheist smasht andere Atheisten. Nee, also.
Bitte nicht, doch komm.
Alright. Ja, dann an der Stelle, vielen Dank, ihr Lieben. Lasst ein Like da, und gerne ein Abo. Und an der Stelle schönen Abend noch an jeden oder auch an alle Podcast-Hörer oder die sich das im Nachhinein ansehen. Ja, bis bald, bis zur nächsten Folge oder dem nächsten Gast.
Tschüss.